Herr Rhein, herzlich willkommen bei BILD. Wir freuen uns sehr, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben. Würden gerne beginnen mit dem Brennpunktthema Migration. Nichts bewegt die Deutschen mehr. Und wir sind überrascht. Nirgendwo dauert das durchschnittliche Asylverfahren länger als in Hessen. 32,3 oder 8 Monate. Wie erklären Sie sich das?
In der Tat, das stimmt, das haben wir festgestellt. Wir haben sozusagen die Gefahr erkannt und sind jetzt dabei, die Gefahr zu bannen. Und das bedeutet, dass wir gesagt haben, wir müssen insbesondere die Asylverfahren zentrieren und zentralisieren bei einem Verwaltungsgericht. Das haben wir gemacht jetzt in Gießen. Wir werden es noch an einer zweiten Stelle machen in Darmstadt. Und das wird, und das spüren wir jetzt schon, zu einer Verkürzung der Verfahren führen. Aber man muss natürlich auch sagen, warum ist das so? Das ist so, weil wir natürlich noch viele Altfälle abarbeiten. Aber das muss sich ändern und wir sind auf bestem Wege dazu.
Aber ausgerechnet das konservative, innenpolitisch so gut aufgestellte Hessen, ausgerechnet da, wie kann das sein?
Ja, wie gesagt, also es ist die Abarbeitung von Altfällen. Wir haben einfach eine enorme Anzahl und ein enormes Volumen. Jetzt wird es geändert und dann wird es besser. Und wir sehen jetzt schon ab, dass die Zahlen runtergehen.
Haben die Gerichte auch irgendwie eine Mitschuld?
Das würde ich nicht sagen. Warum zentralisiert man eine solche Frage und warum zieht man solche Verfahren zusammen? Weil natürlich jeder Verwaltungsrichter sich in dann auch die Begebenheiten vor Ort einarbeiten muss. Und das muss sehr individuell passieren. Und wenn Sie das auf XY Verwaltungsrichter verteilt haben, haben Sie natürlich auch damit eine automatisch längere Verfahrensdauer. Aber es hängt auch damit zusammen, dass wir zu wenige sichere Herkunftsländer haben. Weil wenn Sie automatisch ein sicheres Herkunftsland haben, ist natürlich für den zuständigen Richter die Entscheidung viel schneller und viel einfacher zu treffen. Und deswegen ist die Bundesregierung am Zug, weitere sichere Herkunftsländer auszuweiten. Das ist eine unserer Kernforderungen als Unionsministerpräsidenten. Und ich sage, wir brauchen automatisch ein sicheres Herkunftsland, wenn die Anerkennungsquote unter 5% ist. Das ist aus meiner Sicht Dreh- und Angelpunkt, um die Verfahren runterzubekommen. Und wenn wir über Verfahren sprechen, wenn ich das noch sagen darf, ist natürlich das Allerwichtigste, natürlich, dass wir solche Verfahren schnell abarbeiten, aber das Allerwichtigste ist, dass weniger Menschen illegal nach Deutschland einreisen. Das ist der Dreh- und Angelpunkt und das muss die Bundesregierung jetzt angehen und sie geht es viel zu langsam an.
Und wie sollte sie das angehen?
Ja, es gibt ja viele Punkte, die ja auch umgesetzt sind jetzt, aber insbesondere auf Druck der unionsregierten Länder. Wir müssen die Grenzkontrollen beibehalten. Als ich das erste Mal davon gesprochen habe, dass wir auch Binnengrenzkontrollen brauchen, bin ich teilweise mit großen Augen angeschaut worden. Mir wurde von den Grünen vorgehalten, ich würde das Erbe Helmut Kohls beschädigen. Also da muss ich mal ganz ehrlich sagen, also ich habe für Helmut Kohl Wahlkampf gemacht in Frankfurt, während die den auf dem Römerberg ausgepfiffen haben. Über Helmut Kohl muss ich mir von Grünen gar nichts erzählen lassen. So. Deswegen, wir brauchen Grenzkontrollen, Binnengrenzkontrollen. Wir haben ja das immer gefordert als Union und es hat einfach nicht gefruchtet bei der Bundesregierung. Jetzt haben wir es umgesetzt, wir werden es weiter umsetzen müssen. Das ist eine unserer Kernforderungen auf der Ministerpräsidentenkonferenz. Wir brauchen, wie gesagt, die sicheren Herkunftsländer, mehr sichere Herkunftsländer. Wir brauchen insbesondere, und das ist aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Punkt, die Durchführung von Asylverfahren in Dritt- und Transitstaaten. Niemand hat einen Anspruch darauf, beispielsweise unbedingt, dass ein Asylverfahren in Deutschland durchgeführt werden muss. Und deswegen ist jetzt Aufgabe der Bundesregierung dafür zu sorgen, dass die Voraussetzungen dafür geschafft werden. Ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Punkt sein wird, um Zuwanderung zu begrenzen und insbesondere auch um Zuwanderung unattraktiver zu machen. Wir sprechen ja sehr viel davon, dass illegale Migration begrenzt werden muss. Im Grunde genommen müssen wir sie auf null zurückführen, weil wenn etwas illegal ist, dann darf es erst gar nicht stattfinden.
Sie wünschen sich von Frau Faeser, dass sie die illegale Migration auf null zurückführt. Klingt nach einem frommen Wunsch, ne?
Ich würde gar nicht sagen frommer Wunsch, sondern das ist das, was wir hinbekommen müssen. Wir werden es insbesondere dann hinbekommen, wenn die CDU dieses Land führt und regiert. Und es macht einen enormen Unterschied, wer das Land regiert. Und die Union hat eine ganz klare Positionierung in den Fragen der Migration in den letzten Monaten und seit der letzten Bundestagswahl ausgearbeitet. Es macht einen Unterschied, wer das Land regiert. Und wenn die Union das Land regiert, wird es weniger illegale Migration nach Deutschland geben.
Dann haben wir ja die versprochene Abschiebung von gefährlichen Afghanen und Syrern. Das hackt ja im Moment. An was liegt's denn?
Ja, es hakt daran, dass die Bundesregierung sich nicht wirklich bewegt. Zunächst einmal muss vollkommen klar sein aus meiner Sicht, weil wir auch diese Diskussion geführt haben. Kann man denn Menschen nach Afghanistan oder nach Syrien abschieben? Na, entschuldigen Sie, wenn diese Menschen hierher kommen und sie kommen, weil es hier friedlich ist, sie kommen, weil wir ein Rechtsstaat sind, sie kommen, weil wir eine Demokratie sind, wir kommen, weil wir Schutz gewähren. Und dann wird all das mit Füßen getreten, da muss ich sagen, da kann man überhaupt gar keine Rücksicht mehr nehmen, dann muss auch zurückgeführt werden. Und bei ganz vielen anderen Punkten haben wir ja auch schon Verhandlungen mit den Machthabern in Afghanistan in sehr vielen technischen Fragen, beispielsweise was die Ortskräfte betrifft. Und mir ist schleierhaft, warum man diese Verhandlungen eben nicht in diesem Zusammenhang ebenfalls mit denen führen kann.
Macht Nancy Faeser hier keinen guten Job?
Nancy Faeser möchte gerne mehr machen, als Sozialdemokratin mehr machen. Aber ich glaube, die Hauptbremse sind derzeit natürlich die Grünen. Ich will nur mal daran erinnern, unter hessischer Führung der Ministerpräsidentenkonferenz haben wir die Bezahlkarte eingeführt. Das ist ja ein jahrzehntelanger Streit, den wir beendet haben als Ministerpräsidenten. Die Abkehr von der Barzahlung und die Hinwendung zu unbaren Zahlungen mit der Bezahlkarte. Und dafür mussten Voraussetzungen auf Bundesebene im Bundestag geschaffen werden. Und die Grünen haben Hü gemacht, Hott gemacht, haben es blockiert, dann haben es wieder gewollt und dann war es wieder nicht. Also das ist im Augenblick, mit den Grünen ist im Augenblick kein Staat zu machen. Die Innenministerin wollte, aber sie steckt einfach in einer Koalition fest, die nicht mehr vorankommt. Diese Koalition ist vollständig am Ende.
Sie verteidigen also Nancy Faeser, richtig verstanden.
Ich habe ja mit Nancy Faeser Koalitionsverhandlungen geführt, ist ja eine hessische Sozialdemokratin und war lange Jahre Landesvorsitzende der hessischen SPD und deswegen muss ich sie nicht unbedingt verteidigen. Ich würde mir sehr viel mehr wünschen von der Bundesregierung. Ich würde mir auch eine viel straffere Innenpolitik wünschen, aber in Koalition ist das manchmal nicht so einfach. Ich verteidige sie nicht, ich kann mir sogar vorstellen, wir sind ja auch einer Meinung, beispielsweise bei der Abspeicherung der sogenannten IP-Adressen, also der sogenannten Vorratsdatenspeicherung. Auch da würde die Innenministerin jedenfalls gerne mehr machen, aber sie ist gehindert und am Ende muss man aber als Innenminister auch für das Verantwortung tragen, was in einer Koalition möglich ist. Und da ist im Augenblick eben verdammt wenig möglich.
Da kann man Ihrem Wort wirklich trauen. Also wenn Nancy Faeser sagt, sie will auch islamistische Gefährder abschieben jetzt. Plötzlich war sie ja lange Zeit gar nicht so zu bereit. Nach dem Polizistenmord von Mannheim scheint sich da ja was geändert zu haben. Glauben Sie ihr das?
Naja, ich muss zunächst einmal natürlich glauben, wenn eine Bundesinnenministerin sagt, sie will das, dann finde ich, gibt es erstmal, wenn es keine Anhaltspunkte gibt, dass da irgendwas komisch ist, das nicht zu glauben. Aber nochmal, diese Bundesregierung bewegt sich in keinem Punkt schnell genug. Sie ist nicht schnell genug up to date und es wird immer nur reagiert und nicht agiert. Die muss mal agieren, die Bundesregierung, und nach vorne gehen. Und das gilt auch für Nancy Faeser, die ich ansonsten sehr schätze.
Das heißt, Nancy Faeser ist angesichts der Migrationskrise noch die richtige im Land, oder?
Nein, die gesamte Bundesregierung ist nicht mehr die richtige im Land. Wir müssen diese Bundesregierung ablösen. Das ist ein Desaster, was wir derzeit erleben. Also jetzt stellen Sie sich doch mal vor, auf Landesebene würden wir keinen Haushalt hinbekommen. Unfassbar, was die da gerade treiben. Das ist bankrott. Diese Regierung ist bankrott. Sie ist stehend K.O. Sie ist havariert. Ich weiß gar nicht, was man dafür noch für Bezeichnung finden muss. Und deswegen, die Bundesregierung muss weg. Und dann wird es Deutschland besser gehen.
Gut, wir würden nochmal zum Thema Bezahlkarte weitergehen. Deutschland wartet ja auf die bundesweite Bezahlkarte. Wie ist da der aktuelle Stand?
Der aktuelle Stand ist, dass wir jetzt gerade im Vergabeverfahren sind, einen Dienstleister auszuwählen. Und das wird in Kürze abgeschlossen sein. Und das heißt, dass wir jetzt im wahrscheinlich sogar noch Juli diese Vergabeentscheidung treffen für den Dienstleister. Und dann geht's los.
Dauert das nicht alles viel zu lange?
Das ist natürlich, ich sag mal, unter all den rechtlichen Bedingungen, die es auch in Deutschland gibt, Vergabeverfahren, das kann beklagt werden, dann müssen wir Beihilferecht etc. beachten. Man kann sagen, es geht zu lange, aber schauen Sie mal, also jetzt haben wir ja die Entscheidung getroffen, auf der MPK mit den Ministerpräsidenten unter hessischer Führung, haben einen jahrzehntelangen Streit damit beendet, seien wir doch einfach froh, dass wir soweit sind. Im Sommer kann es losgehen und dann kann jedes Land, wenn wir dann den Dienstleister haben, entscheiden, wie es weitergeht. Und wir wollen dann die Bezahlkarte in Hessen so schnell wie möglich einführen.
Kann man da ein Datum nennen, wann es losgeht?
Ja, also wie gesagt, Ende Juli werden wir höchstwahrscheinlich in der Lage sein und dann so schnell wie möglich danach.
Und wann die Flüchtlinge die ersten Flüchtlinge die Bezahlgeld in der Hand haben, wann wird das sein?
So schnell wie möglich. Okay. So schnell wie möglich. Wie gesagt, also der Dienstleister wird feststehen. Und dann wird das nicht mehr lange dauern. Und es warten ja auch alle darauf. Und ich selbst bin auch voller Ungeduld, dass wir es umsetzen können. Es wird nämlich ein ganz wichtiger Schritt sein. Erstens, dass weniger kommen, weil die Bezahlkarte macht es richtig unattraktiv, nach Deutschland zu kommen. Und deswegen entfällt ein ganz wichtiger sogenannter Pull-Effekt, wenn wir die Bezahlkarte haben.
Das glauben Sie im Ernst?
Ja, ich bin ja fest überzeugt, dass es so ist. Wir erleben ja, wenn wir uns auch mal Auslandsüberweisungen anschauen oder die Bezahlung, die muss ja bar stattfinden dann von Schleppern, das wird so nicht mehr möglich sein. Und es wird insbesondere deswegen nicht mehr möglich sein, weil wir Ministerpräsidenten etwas hinbekommen haben, was auch ein riesiger Schritt gewesen ist. Wir haben eine Bar-Obergrenze von 50 Euro eingeführt.
So ein Taschengeld im Grunde nur noch,
das, ne? Ist das Taschengeld, das Sie natürlich auch nach der Rechtsprechung gewähren müssten. Ich könnte mir vorstellen, dass man gar kein Bargeld auszahlt. Das ist aber nach der Rechtsprechung bedauerlicherweise nicht möglich. Ich denke, dass die 50 Euro eine gute Untergrenze sind.
Was kann man sich davon denn eigentlich noch kaufen?
Von 50 Euro? Mhm. Naja, gucken Sie mal, wenn Sie ein solches unbares Zahlungssystem haben, also es gibt ja kaum noch einen Laden, wo Sie nicht mit einer Karte zahlen können. Das sind Sachen, die man am Kiosk kauft. Das ist vielleicht ein Päckchen Kaugummis oder das ist eine Zeitung oder das ist ein Päckchen Zigaretten. Das ist das, was man mit den 50 Euro bar bezahlen kann. Alles andere kann man dann mit der Karte bezahlen.
Das muss dann tatsächlich für einen Flüchtling reichen.
Das reicht. Also wenn Sie mal überlegen, wo Sie so 50 Euro bar im Monat ausgeben, wüsste nicht, ob ich 50 Euro bar ausgebe im Monat. Also kaum.
Und nochmal ein Themenwechsel zu den Messerattacken. Gibt es eine ganze Menge zurzeit in Deutschland. Was kann die Politik jetzt tun, um Polizisten besser zu schützen? Ganz normale Streifenpolizisten, gab ja wieder einige Fälle aktuell, haben ja auch keinen Halsschutz. Müssen die jetzt jeder einen Halsschutz tragen gegen die Messerattacken?
Also zunächst einmal müssen wir in der Frage insbesondere die Rahmenbedingungen verändern. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir mehr Waffenverbotszonen brauchen, dass wir auch lange Waffenverbotszonen brauchen. Niemand muss mit einem Messer durch eine Fußgängerzone laufen, es sei denn, hat in einem Messerladen irgendein, Messer um Gemüse zu schneiden gekauft, ist ja was völlig anderes. Also so, niemand muss mit einer Waffe durch eine Fußgängerzone laufen und deswegen brauchen wir Waffenverbotszonen, die müssen dann aber entsprechend natürlich auch streng kontrolliert werden. Und in einem weiteren Schritt ist es dringend notwendig, die Schutzausstattung der Polizei zu verbessern. Wir in Hessen jedenfalls machen das. Wir haben sowohl Schuss- als auch stichsichere Westen. Wir haben auch den Halsschutz, aber am Ende ist meine Idealvorstellung nicht, dass wir unsere Polizisten bis unter die Halskrause, mit entsprechender Schutzausstattung ausstatten, sondern das Wichtigste ist, dass wir solche Täter von ihren Taten abhalten und insbesondere, dass wir solche Täter scharf sanktionieren, wenn sie solche Straftaten begehen. Das ist aus meiner Sicht das Messer ist eine der gefährlichsten Tatwaffen, die es gibt.
Wann kommt denn das Messerverbot für hessische Innenstädte, das Sie gerade ja eigentlich angekündigt haben, ne?
Ja, wir haben beispielsweise in ganz vielen Bereichen in Hessen sogenannte Waffenverbotszonen. Nehmen Sie mal beispielsweise die Wiesbadener Innenstadt. Dadurch, dass wir den Druck im Bahnhofsviertel in Frankfurt erhöht haben, haben wir eine Waffenverbotszone im Frankfurter Bahnhofsviertel. Wir werden derzeit ist es ja so geregelt, dass insbesondere das angeordnet werden kann durch die Kommune. Wir werden jetzt noch stärker dazu übergehen, dass das Land hier ein entscheidendes Wörtchen mitredet. Und aus meiner Sicht gibt es Zonen, da müssen wir mit dann wirklich sehr straffen und strengen und strikten Waffenverbotszonen rein.
Wer soll das eigentlich alles kontrollieren?
Naja, das ist zunächst einmal natürlich Aufgabe der Polizei und der Ordnungsbehörden.
Die würden sich bedanken, ne?
Ja, die wird sich zwar bedanken, aber es führt natürlich auch zu mehr Sicherheit und deswegen ist es am Ende natürlich eine gute Maßnahme, um weniger am Ende mehr machen zu müssen. Also wenn Sie vorher eine gute Regelung haben, müssen Sie natürlich am Ende und Sie ordentlich kontrollieren, müssen Sie am Ende weniger mit solchen Straftaten umgehen.
Es gibt islamistische Gruppen, die offen und versteckt zum Kalifat aufrufen und die wollen auch die Scharia in Deutschland einführen. Keine andere Religionsgruppe fordert sowas. gehört der Islam noch zu Deutschland, so wie es der Ex-CDU-Bundespräsident Wulff mal gesagt hat?
Also jedenfalls, wer das Kalifat fordert, gehört nicht in unsere Wertegesellschaft. Unsere Wertegesellschaft und unsere Werteordnung sieht das Kalifat nicht vor. Und es ist auch verdammt gut so, dass das so ist. Wer das fordert, der gehört nicht zu uns. Und der muss sich dann eben entscheiden, dass er woanders leben will und woanders leben kann. Wir wollen kein Kalifat, kein Kalifatsstaat. Und aus meiner Sicht ist die Entscheidung sehr klar. Wir haben eine sehr klare Werteordnung, eine sehr klare Rechtsordnung, die muss durchgesetzt werden und das gehört nicht zu Deutschland.
Gehört der Islam noch zu Deutschland? War aber die Frage nicht, gehören Kalifate zu Deutschland?
Ja, wir haben eine große Anzahl ganz rechtstreuer, demokratiefreundlicher und fröhlicher Muslime in unserem Land und die gehören natürlich zu uns.
Mhm. Ich mache einen harten Themenwechsel zur Lage der Union, über die wir heute auch noch sprechen wollen, Herr Rhein. Sie haben kürzlich die Berliner CDU-Zentrale überrascht mit einem großen Lobgesang auf Markus Söder, ja, dem Sie attestiert haben, dass er ein toller Kanzlerkandidat und toller Kanzler wäre. Was kann Söder besser als Merz?
Also die Frage, die werde ich Ihnen so gar nicht beantworten können. Das müssten Sie mal mit beiden diskutieren.
Aus Ihrer Sicht, mich interessiert Ihre Meinung.
Also ich will es mal so beantworten. Wir sind zunächst einmal in einer sehr glücklichen Lage in der Union, dass wir ja eine ganz große Anzahl von Möglichkeiten hätten, die dieses Land führen können und von Persönlichkeiten haben, die dieses Land führen können. Dazu gehört natürlich zunächst einmal der Bundesvorsitzende der Union, das ist Herr Friedrich Merz.
Der CDU.
Mhm. Dann haben wir natürlich auch noch den Bundesvorsitzenden und Landesvorsitzenden der CSU, den bayerischen Ministerpräsidenten. Dass ein Ministerpräsident ein Land führen kann, das hat er dann bewiesen, wenn er Ministerpräsident ist. Und noch ein paar andere, die das auch könnten. Also wir sind in einer wirklich, wie ich finde, sehr komfortablen Situation. Am Ende bleibt es aber bei dem Verfahren, was wir uns gewählt haben. Und das bedeutet, dass wir nach den jetzt bevorstehenden Landtagswahlen uns darüber unterhalten, wie wir in der Frage vorgehen wollen.
Jetzt sind Sie natürlich sehr elegant der eigentlichen Frage ausgewichen, die da lautete, was kann Söder besser als Merz?
Na, ich will Ihnen mal beantworten, was Friedrich Merz ganz besonders gut kann.
Das hätte ich als nächstes gefragt.
Friedrich Merz hat nach einer wirklich richtig schwierigen Bundestagswahl, wir waren ja völlig am Ende, wir waren am Boden, wir waren fertig als Union, hat er die Partei richtig gut aufgerichtet. Und die Bundestagsfraktion übrigens auch aufgerichtet. Wir sind die treibende Kraft in Deutschland. Wir sind in der Demoskopie seit Anfang an ganz vorne. Wir sind die große Volkspartei, die starke Volkspartei. Wir sind der Fels in der Brandung. Und das haben wir Friedrich Merz zu verdanken. Ich bewundere, mit welchem Engagement er das macht. Er hat der CDU mit Carsten Linnemann ein neues Grundsatzprogramm gegeben. So viel Union gab es noch nie zuvor. Ich bin wirklich richtig glücklich derzeit mit der Union. Ich bin auch sehr glücklich darüber. Und damit versuche ich, den Kreis zu schließen zu Markus Söder. Ich bin auch sehr glücklich darüber, wie die beiden Unionsschwestern zusammen sind und beieinander sind. Auch das gab es selten zuvor und deswegen lassen Sie uns so einfach so machen. Wir gucken uns mal an, wie das jetzt ausgeht in Brandenburg, in Thüringen und in Sachsen und dann machen wir es genau, wie wir es besprochen haben. Dann werden wir in einer sehr friedlichen, freundschaftlichen und schwesterlichen Übereinkunft die Dinge regeln.
Das klingt fast beschwörend und auch fast zu schön, um wahr zu sein, in Anbetracht der Tatsache, dass ja beide gern wollen. Ne? Wen also nehmen?
Ich weiß, also bislang weiß ich gar nicht, wer so alles möchte oder wer nicht möchte, aber das spielt am Ende doch auch gar keine Rolle. Das müssen dann wirklich die beiden Schwestern miteinander besprechen. Da werden die Landesvorsitzenden eine Rolle beispielen, da wird das Präsidium, die beiden Präsidien eine große Rolle beispielen. Und das Wichtigste ist, dass wir es eben ohne Streit hinbekommen. Das ist aus meiner Sicht das Wichtigste.
Sie sind bereit, zusammen mit den anderen Landesvorsitzenden zu schlichten, falls es doch wieder zu einem schweren Streit kommt?
Also ich glaube, das wird nicht nötig sein, irgendwas zu schlichten, sondern ich setze noch ein Pünktchen vorher an. Wir unterhalten uns einfach darüber, wie aus unserer Sicht wir am besten und mit wem am besten diese Bundestagswahl gewinnen können.
Ist es nicht eher so, dass Markus Söder und Friedrich Merz sich wahrscheinlich einfach nur zu so einer Art Frühstück in Wolfratshausen 2.0 treffen und das untereinander ausmachen? Läuft es nicht eher auf diese Geschichte hinaus?
Also das ist schon mal sehr wichtig, dass die beiden Vorsitzenden von CDU und CSU sich miteinander verständigen, wie sie überhaupt in eine solche Auseinandersetzung, eine solche Bundestagswahl gehen wollen. Aber am Ende sind wir eine sehr stark föderal aufgestellte Partei als Union. Das ist ja bei uns nicht so, dass die Zentrale irgendwas vorgibt und die Landesverbände dann einfach folgen. Das gibt es bei anderen Parteien. Bei uns gibt es das nicht. Wir haben selbstbewusste Landesvorsitzende, die in der Regel auch noch Ministerpräsidenten sind. Die werden da ein Wörtchen mitsprechen. Aber wichtig, und da haben Sie vollkommen recht, ist natürlich, dass zunächst einmal auch miteinander einig sind, die beiden Parteivorsitzenden.
Nun hat Markus Söder ja auch in der Betrachtung vieler, auch gerade CDU-Mitglieder, einen entscheidenden Nachteil. Er trägt eine Teilschuld an der Wahlniederlage von Armin Laschet, weil er damals die Situation eskaliert hat. Ist sozusagen diese Schuld, ist die inzwischen gesühnt? Würden Sie sagen, das spielt keine Rolle mehr, was er da damals gemacht hat im letzten Bundestagswahlkampf?
Für mich spielt eine große Rolle, wie die beiden Schwestern, also CDU und CSU, derzeit miteinander umgehen. Und ich gehöre dem Präsidium der Bundes-CDU an und wir haben hin und wieder auch gemeinsame Sitzungen der beiden Präsidien, also CDU und CSU. Und ich muss Ihnen wirklich sagen, es macht einfach große Freude zu erleben, wie zusammengearbeitet wird, wie miteinander gearbeitet wird. Und das ist für mich im Augenblick das Wichtigste, der Status quo, wie miteinander umgegangen wird. Und das ist voller Respekt und mit hoher Konstruktivität.
Gleichzeitig fällt aber ja auch auf, dass niemand mal sagt, also weder Söder noch auch Ihr Kollege Wüst, Merz soll es machen. Warum eigentlich nicht?
Ja, weil wir ein Verfahren vereinbart haben und dieses Verfahren lautet, gucken wir uns mal die Landtagswahlen an und sprechen dann darüber, dann haben wir ein bisschen Ruhe. Jetzt kämpfen wir alle, dass wir in Sachsen, in Brandenburg und in Thüringen eine Mehrheit erringen. Das ist im Augenblick das, was für uns im Zentrum steht.
Ist das, wo Sie gerade diese Ostwahlen ansprechen, für Sie eine Horrorvision, dass Sarah Wagenknecht da jetzt den Auftrag hat, da die CDU zu retten?
Ja, zunächst einmal ist, glaube ich, der Auftrag der CDU, wirklich der Fels in der Brandung zu sein und das Bollwerk der Demokratie zu sein. Das ist ja im Augenblick die Aufgabe der CDU in unserem Land. Mhm. Und deswegen ist es notwendig, die CDU so stark wie nur irgendwie möglich zu machen, dass am Ende die CDU auswählen kann, mit wem sie koaliert.
Ich hatte aber nach Sarah Wagenknecht gefragt.
Ja, Frau Wagenknecht, also ich meine, das ist jetzt eine Partei, die auf eine Person zugeschnitten ist, die ein, ich sag mal, sehr schillerndes Programm von ganz links bis ganz rechts hat. Ob das etwas ist, was am Ende wirklich trägt und ob das etwas ist, was Bürgerinnen und Bürger wirklich dann haben wollen, das müssen wir uns mal wirklich dann anschauen, wenn man ein Wahlergebnis hat. Im Augenblick können wir ja nur ahnen, was ungefähr so demoskopisch los ist.
Friedrich Merz weigert sich ja partout, ein Bündnis mit den Grünen auszuschließen und kriegt dafür ziemlich viel Hau in seiner eigenen Partei. Nun sind die Grünen tatsächlich ja auch bei den Leuten nicht mehr so wahnsinnig wohl gelitten. Können Sie das verstehen, dass es da sehr viel Ärger drüber gibt, dass er trotzdem an dieser Option unbedingt festhält?
Ich würde zunächst einmal, wenn mich jemand fragt, immer dazu raten, vor einer Wahl gar nichts auszuschließen. Also am Ende braucht man ein Wahlergebnis und dann muss man schauen, wie kann man die Dinge zusammenbringen. Und dann muss man schauen, wie können wir als Union unsere Punkte umsetzen, die wir auch in einem Wahlkampf und vor einer Wahl als unsere Punkte bezeichnet haben. Das ist das Allerwichtigste. Ich mache da aus meinem Herzen keine Mördergrube, dass ich im Augenblick finde, dass mit den Grünen kein Staat zu machen ist. Das haben wir ja nach der Landtagswahl in Hessen gezeigt, weil wir eine christlich-soziale Koalition eingegangen sind mit der hessischen SPD als Union. Und im Augenblick sehe ich nicht, wie man mit den Grünen unser Land führen und regieren kann.
Letzte Frage. Wann ist Deutschland eigentlich mal reif für einen Hessen als Bundeskanzler?
Also ich finde, dass wir Hessen durchaus in der Lage sind, gute Politik zu machen, ob auf Bundes- oder auf Landesebene. Und damit sind wir zufrieden und glücklich.
Vielen Dank für das Interview.
Ich bedanke mich sehr bei Ihnen.